Man wird hier sehr beschienen. Also einige von Ihnen sehe ich nicht, weil es mich blendet. Aber das hat sonst nichts damit zu tun. Ich bedanke mich für die Einladung hier. Und Sie werden merken, an verschiedenen Stellen nähere ich mich auch den Aussagen von Uli Brandt, komme aber doch eher von der ganzen Frage nach der Arbeit. Ich bin ja im Programm angekündigt als Ökonomin und Verfechterin eines guten Lebens, wie ich gelesen habe. Aber ein zentrales Thema ist für mich zukunftsfähiges Arbeiten. Und zukunftsfähig meine ich eben das Ganze der Arbeit, nicht nur die Erwerbsarbeit, auch die jenseits des Marktes geleistete unbezahlte Sorgearbeit, aber auch die Tätigkeiten für die Verbesserung der Gesellschaft, das bürgerschaftliche Engagement. Das ist Arbeit an der Gesellschaft. Und mir geht es darum, dieses zukunftsfähige Arbeiten, drei Begriffe, geschlechtergerecht, naturgemäß und lebensfreundlich zu gestalten. Nun hat der BDV, dessen Tätigkeit ich mit Interesse studiert habe, ja zunächst nur die Erwerbsarbeit im Blick. Es geht darum, Langzeit- oder überhaupt arbeitslose Menschen wieder in die Erwerbsarbeit zu bringen. Und das ist auch sinnvoll und notwendig, denn unsere Gesellschaft ist immer noch eine Arbeitsgesellschaft. Und das heißt, dass sowohl das Selbstwertgefühl als auch die soziale Integration eben immer noch von Arbeit abhängen. Insofern ist die Tätigkeit des BDV und der angeschlossenen Sozialunternehmen wirklich entscheidend. Und ich wurde ja eben schon angekündigt, dass ich selber jahrelang Vorstandsvorsitzende der Frauenbetriebe Quirl in Bremen war, dem sogenannten Arbeitsmarktdienstleister für. Und wir haben versucht und haben es auch geschafft, langzeitarbeitslose Frauen in den Arbeitsmarkt zurückzubringen. Wir sind leider seit 2 Jahren insolvent. Wir sind gescheitert an der deutschen Arbeitsmarktpolitik. Und vielleicht wären wir nicht gescheitert, wenn wir etwas gehabt hätten wie den BDV. Das muss ich sagen. Aber ich habe Erfahrung und ich weiß um die Mühen dieser Tätigkeiten. Ich weiß aber auch um die Früchte, wenn man sieht, wie die Menschen wieder aufblühen, wenn sie wieder eine Tätigkeit haben. Es geht also zum einen um das Hier und Jetzt, das heißt um heute, und da geht es um die Erwerbsarbeitslosigkeit und den Kampf dagegen. Es geht aber zum anderen auch um Zukünftiges, und zwar um die Zukunft als die Gegenwart anderer Generationen und die Frage, wie die leben können und was wir heute tun können, damit sie auch ein gutes Leben haben. Und da, so meine These, geht es um die Überwindung des Erwerbsarbeitskonzepts. Wie können wir heute arbeiten und leben, dass zukünftige Generationen auch ein gutes Leben gestalten können? Was können wir tun, dass das auch wirklich möglich wird? Und ich will das in 4 Schritten erläutern. Zunächst nochmal die Frage, warum ist eigentlich das gegenwärtige Arbeitskonzept nicht zukunftsfähig? Das Zweite, was heißt denn eigentlich zukunftsfähiges, gutes Leben? Uli Brandt hat schon einiges gesagt, ich möchte das vertiefen. Wie sieht als Drittes ein Arbeitskonzept aus, das zu diesem guten Leben passt? Und viertens, wo gibt es eigentlich schon Ansätze, die dahin führen, nämlich zu dieser Transformation des Arbeitskonzepts? Ich muss mir nur die Uhr hinlegen, damit ich weiß, wann ich aufhören muss. Also zunächst zum ersten Punkt. Weshalb ist das bestehende Arbeitskonzept nicht zukunftsfähig? 3 Argumente dafür. Zunächst, es ist nicht lebensfreundlich, nicht lebensdienlich. Denn Arbeitsplätze werden nicht geschaffen zum Wohle der Arbeitenden, sondern für eine möglichst profitträchtige Produktion. Und das heißt, je mehr pro Arbeitsstunde hergestellt werden kann, desto höher ist die Produktivität der Arbeit und desto weniger Arbeitskräfte werden für denselben Prozess gebraucht. Daher entsteht immer wieder Arbeitslosigkeit. Sie ist sozusagen ein systemimmanentes Problem. Gleichzeitig steigt für die Beschäftigten der Druck, ihre Arbeitszeit zu verlängern. Und beides, Arbeitslosigkeit und verlängerte Arbeitszeiten, widerspricht den Lebensinteressen der Arbeitenden. Beides ist nicht lebensfreundlich. Und hinzu kommt noch, der gezahlte Lohn ist aus der Profitperspektive Kostenfaktor und soll gesenkt werden. Aus der Perspektive der Arbeiten ist er aber Lebensmittel und muss hoch genug sein, um ein gutes Leben zu ermöglichen. Das heißt, der Lohn ist ständig umkämpft und der Wohlstand der Arbeitenden hängt damit davon ab, wie weit sie in diesem Kampf Stärke beweisen können. In Deutschland kann ich sagen, ich habe ja vorhin die Zahlen gehört, hat die Schwäche der Gewerkschaften dazu geführt, dass wir heute nicht nur die Schwäche der Gewerkschaften, sie hat es nicht verhindern können, dass wir heute eine Auflösung des sogenannten Normalarbeitstages haben. Wir haben Leiharbeit, wir haben Zeitarbeit, wir haben Teilzeitarbeit, wir haben 1-Euro-Jobs und so weiter und so weiter. Und das führt dazu, dass viele von der eigenen Vollzeitarbeitsstelle nicht mehr leben können. Sie rutschen in das ab, was bei uns Hartz IV heißt. Sie werden sicherlich wissen, was das ist, also praktisch die Sozialunterstützung, bis man wieder in Arbeit kommt. Und das sind erniedrigende Formen. Das ist das Problem. Das ist also, sie werden nicht mehr behandelt als Bürger dieser Gesellschaft, sondern nur noch als Kostenempfänger. Dass wir in diese Ungleichheitsstrukturen hereinkommen, ist, das hat auch Uli Brandt schon gesagt, eben kein Zufall. Gestern war die ganze Süddeutsche Zeitung, ich komme gerade aus München, voll von Zahlen über die Ungleichheit der Vermögen und der Einkommen, und zwar in der gesamten Welt. Also es ist eine systematische Struktur dieser Gesellschaft. So, also dieses Arbeitskonzept ist nicht lebensdienlich, nicht lebensgemäß, es ist aber auch nicht naturgemäß. Denn die Natur wird durch unsere Arbeitsprozesse nicht geschützt, nicht wiederhergestellt. Natur behandeln wir als Rohstofflieferantin und Aufnahmeraum für Abfall, nicht mehr. Und das heißt, die immer produktivere Arbeit, wir wollen ja immer Produktivität steigern, wir wollen ja wachsen, heißt, dass die einzelnen Arbeitsprozesse immer wieder mehr Natur verbrauchen. Die notwendige Produktivität der Natur, das Liefern von Ressourcen und Energie, wird unhinterfragt vorausgesetzt. Aber es wird nicht vorgesorgt für den Erhalt. Zum Beispiel die einfachen Beispiele, die EU beschließt jetzt glücklicherweise den Schutz von Fischbeständen. Da kommt so ein haltendes Moment rein, dass gesagt wird, ihr dürft nicht ständig fischen, wir müssen dafür sorgen, dass hier wieder Fischbestand nachwächst. Aber auch CO2. Wie können wir die CO2-Produktion, kann man sagen, so regeln, dass das Klima nicht beschädigt wird? Denn Klima ist eine komplexe Leistung der Natur. Vorsorgen hieße somit, also den Regenerationsprozess der Natur auch im Arbeitsprozess in den Blick zu nehmen. Aber wie die Lebensweltperspektive der Arbeit, so ist auch diese Regenerationsperspektive eben nicht Teil der heute herrschenden Profitlogik. Profit ist maßlos, kennt nur quantitatives Maß, also ein Kapital soll sich sagen um 10% verzinsen und kennt nur das immer mehr. Das wirkt auf Natur zerstörerisch, die kann nicht immer mehr, die hat ihre Zyklen. Daher produziert diese Ökonomie immer und zwar systematisch ökologische Krisen. Der dritte Punkt, das Konzept des heutigen Arbeites ist nicht geschlechtergerecht und das ist ja jetzt schon deutlich geworden. Arbeit wird nur als Erwerbsarbeit, als Arbeit, die Waren produziert, also Güter und Dienstleistungen, die am Markt verkauft werden sollen. Arbeit außerhalb des Marktes gilt nicht als Arbeit. Die eine ist sichtbar, die andere unsichtbar und so weiter und so fort. Sie ist aber auch großenteils weiblich. Bis heute, zumindest in Deutschland, sind mehr als 90% derer, die die sorgenden Tätigkeiten außerhalb des Marktes machen, Frauen. Weltweit ist es genauso und wir wissen, dass weltweit mehr Arbeitsstunden in diesem Bereich geleistet werden als im Erwerbsarbeitsbereich. Aber es gilt nicht als Arbeit und das heißt, es wird sozusagen nicht bewertet und es wird aber unhinterfragt vorausgesetzt, genau wie die Natur. Sie können nicht produzieren, sie können nicht morgens zur Arbeit gehen, ohne dass sie selber schon Sorgearbeit geleistet oder meistens auch Sorgearbeit für sie geleistet wurde. Genau wie sie nicht produzieren können, ohne dass die Natur schon produziert hat. Diese beiden Bereiche gehören sozusagen zu dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozess. Sie werden aber von der Ökonomie nicht als ökonomisch relevante Akteure oder Bereiche angesehen. Das führt jetzt auch im sozialen Bereich dazu, wie im ökologischen, dass wir selber Krisen produzieren. Also dieses System produziert systematisch Krisen. Wir haben das heute im Sozialen als Kinderarmut. Wir haben das eben hier schon gehört. In Deutschland ist es zum Teil noch krasser. Und zum Beispiel auch als Sorgekrise. In Deutschland gibt es seit 2 Jahren ein Care-Manifest von einer Vielzahl von Menschen, die darauf hinweisen, wir produzieren systematisch eine Sorgekrise wir werden systematisch irgendwann nicht mehr die Alten und die Kranken und die Kinder versorgen können. Das heißt, dieses Arbeitskonzept ist aus drei Gründen nicht zukunftsfähig, nicht lebensdienlich, nicht naturgemäß, nicht geschlechtergerecht. Was also tun? Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Jetzt suche ich nach einem guten Leben, trotz oder gerade wegen dieser Situation. Hier muss ich Ihnen nun zunächst ein Geständnis machen. Ich bin ja Ökonomin und die Ökonomen fragen nicht nach dem guten Leben. Die Ökonomen fragen, das hat der Uli Brandt schon deutlich gemacht, nach Wohlstand. Adam Smith, der gilt ja als der Vater der Ökonomie. Eine Mutter gibt es bis heute nicht, also vielleicht können wir da noch was tun. Adam Smith hat gesagt, es geht um den Reichtum oder den Wohlstand der Nation. So, also die Ökonomen fragen, was ist Wohlstand? Und wie messen wir den Wohlstand? Als Güterwohlstand, als Warenwohlstand. Wir fragen nach dem Sozialprodukt, das ist die Summe der bewerteten Güter und Dienstleistungen, die pro Jahr am Markt und für den Markt produziert werden. Das ist Wohlstand. Wenn der steigt, ne, um 1,2%, dann sagen wir, es geht uns allen besser. Das andere, die Wohlstandsbeiträge sozusagen der Natur und der unbezahlten Arbeit, kommen nicht vor. Und ich will nur kurz darauf hinweisen, wozu das zum Beispiel führt. Was glauben Sie denn? Steigt der Wohlstand Österreich kann ich sagen, Deutschland, weil ich Deutsche bin, wenn ich als Professorin meinen Butler heirate? Ich habe keinen Butler, keine Angst. Das ist nur ein Modell. Was glauben Sie? Steigt, also wir heiraten, was glauben Sie? Steigt der Wohlstand oder sinkt er? Absurde Frage, nicht wahr? Wenn was? Wenn was? Wenn ich meinen zukünftigen Ehemann bezahle, dann genauso, dann bleibt es gleich. Aber da ich ihn ja wahrscheinlich dann nicht mehr bezahle, dann sinkt ja das Lohneinkommen, dann sinkt also ein Teil des Sozialprodukts. Das heißt, ich nehme mal an, mein gutes Leben oder mein Wohlstand steigt, weil ich bin glücklicher als vorher und er vielleicht auch. Aber gesellschaftlich haben wir sozusagen einen Beitrag zum negativen Wachstum. Wenn wir uns wieder scheiden lassen, geht es der Gesellschaft besser und uns schlechter. Also Sie sehen daran, wie absurd diese ganze Geschichte ist. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und Uli Brandt war ja 2 Jahre in der Enquete-Kommission in Deutschland und er weiß, wovon ich spreche. Also andere Maßstäbe des guten Lebens müssen her. Und da muss ich gleich wieder sagen, ich muss jetzt also in andere Disziplinen gucken. Wir haben einen Ökonomen, der glücklicherweise ein bisschen hilft, Amartya Sen, der ein Konzept entwickelt hat, der wird heute als Fähigkeitenansatz, also Englisch Capabilities Approach, im Deutschen Fähigkeitenansatz beschrieben. Und den hat er zusammen mit Martha Nussbaum entwickelt, einer Philosophin. Und der ist auch geworden als eine Grundlage für diesen Human Development Index, den die UN als Vergleichsmaßstab für die Länder benutzt. Was ist hier gutes Leben? Gutes Leben, sagen die beiden, ist dadurch begründet, dass die Menschen Verwirklichungschancen kriegen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ihr eigenes Leben in Gesellschaft und Natur zu gestalten. Also Gesellschaft gibt den Menschen die Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Was sind das nun für Fähigkeiten? Martha Nussbaum hat ein Raster von 10 solchen Fähigkeiten entwickelt und ihre These ist, diese Fähigkeiten gelten für alle Gesellschaften, müssen allerdings in jeder Gesellschaft konkretisiert werden. Beispiele will ich nur nennen. Also zunächst ein lebenswertes Leben in normaler Länge zu führen und in guter Gesundheit. Dann Beziehungen zu leben zu können, im sozialen Zusammenhang zu leben, zu lachen und zu spielen, auch das gehört dazu. Eine eigene Vorstellung zum Guten zu entwickeln, also eine eigene praktische Vernunft zu entwickeln, um über mein eigenes Leben und das in der Gesellschaft nachzudenken. Politische Partizipation gehört dazu, über Eigentum zu verfügen. Und jetzt zitiere ich das, was sie zur Arbeit schreibt. Das Recht zu haben, eine Beschäftigung auf gleicher Grundlage wie die anderen zu suchen. Bei der Arbeit fähig zu sein, wie ein menschliches Wesen zu arbeiten, auch hier praktische Vernunft auszuüben und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Beziehung gegenseitiger Anerkennung zu stehen. Das wäre als Teil des guten Lebens gute Arbeit. Ich will nur zu dem ersten sagen, mit der Lebenserwartung. Das klingt so banal, aber zum Beispiel in Bremen, in der Stadt, aus der ich komme, ist es heute so, dass die Lebenserwartung in den armen Vierteln 10 Jahre unter der Lebenserwartung in den Wohlhabenden lebt. Also Armut kostet Lebensjahre. Das muss man sich immer wieder klar machen. Dieser Ansatz des guten Lebens setzt am Individuum an. Im Fokus steht die Person mit ihrer Würde, und zwar mit dem Recht auf Anerkennung. Es geht also um Rechte. Das gute Leben, das auf diesem Konzept folgt, ist daher gekennzeichnet durch Anerkennung, Selbstständigkeit, Sicherheit und Freiheit. Und ich hatte schon gesagt, es muss jeweils gesellschaftlich ausgehandelt werden, was das in den jeweiligen Gesellschaften heißt. Und die Martha Nussbaum macht schon darauf aufmerksam, dass es hier auch eine Verpflichtung der reichen Länder, also geht in das Globale, sie kommt aus dem Globalen, gegenüber den armen Ländern gibt, hier Ausgleiche zu schaffen. Das heißt, dieses Konzept vom guten Leben beinhaltet auch ein Konzept der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt für Martha Nussbaum und Amartya Sen, dass für jeden in der Gesellschaft, also bei Ihnen hier in Wien, bei mir in Bremen, ein Mindestmaß von allen diesen 10 Fähigkeiten ermöglicht werden muss und das Mindestmaß praktisch kulturell in den Gesellschaften ausgehandelt werden muss. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass auch den Armen dieser Welt, in Deutschland zum Beispiel, unseren Hartz-IV-Leuten, dieses Mindestmaß an allen 10 Fähigkeiten, einschließlich tätig zu sein, ermöglicht werden muss. Wir würden völlig anders mit diesen Menschen umgehen, als so wie sie heute behandelt werden, als Klienten des Sozialstaats, wenn wir ihnen die Möglichkeitsräume schaffen würden, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. So, das heißt also, Arbeiten als Teil eines guten Lebens ist selbstbestimmt, selbstreflektiert und selbstverantwortetes Arbeiten in gegenseitiger Anerkennung. Das reicht aber nicht aus. Ich hatte ja gesagt, ich spreche über zukunftsfähiges gutes Leben. Über Zukunft habe ich bis heute noch gar nicht gesprochen. Was ist Zukunftsfähigkeit? Da gehe ich zurück auf das Konzept der Nachhaltigkeit, nachhaltigen Entwicklung. Einige von Ihnen werden das kennen, was seit der Mitte der 80er Jahre im Raum steht, von einer Kommission entwickelt wurde. Und die hatte den Auftrag, ein generelles Entwicklungsprinzip für den ganzen Globus zu entwickeln, der gleichzeitig die Armutsfrage und die ökologische Frage klärt. Also Nachhaltigkeit ist von vornherein ein sozial-ökologisches, nicht nur ein ökologisches Konzept. Und Nachhaltigkeit bedeutet, handle heute so, dass, also befriedige deine Bedürfnisse, so würden wir als Ökonomen sagen, dass auch zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse nach ihren Vorstellungen befriedigen können. Und in diesem Konzept sind 2 Kernkonzepte enthalten. Das erste, das Konzept der Bedürfnisse. Und die Kommission sagt, es heißt, die Grundbedürfnisse der Armen dieser Welt müssen vorrangig befriedigt werden. Das ist 1986 aufgeschrieben. Das ist in diesem Jahr 30 Jahre her. Was wäre passiert, wenn wir so gehandelt hätten? Und das andere kommt hier immer rein, die Idee der Begrenzung durch die Natur. Die Natur setzt unserer Ökonomie und ihrer Expansion Grenzen. Nachhaltigkeit, das ist mir wichtig, weil eben hier über Moral so ein bisschen gelächelt wurde, ist ein normatives Konzept. Ein doppeltes Gerechtigkeitskonzept. Und ich kann gleich sagen, wir kommen ohne die Debatte um Ethik nicht aus in dieser ganzen Geschichte. Es geht auch um Ethik und Moral. Wenn ich sage, es ist mir egal, wie zukünftige Generationen leben, dann können wir den Raum verlassen. Oder wir sagen, wir kümmern uns um die heutigen, das ist schon eine ganze Masse. Da brauchen wir nicht über Klima und sowas zu reden, für uns reicht das alles noch. Es ist eine normative, es ist eine ethische Entscheidung zu sagen, Menschen sollen auch noch in 300 Jahren ein gutes Leben auf dieser Erde haben können. Und insofern bin ich jemand, die sagt, ja, wenn wir über gutes Leben sprechen, sprechen wir auch über Ethik. Und wir finden heute viele Unternehmensleitungen, die das wissen. Also, es geht um 2 Formen von Gerechtigkeit, die zwischen heute lebende Generation, das ist in dem Konzept von Martha Nussbaum drin und von Sen, und es geht um Gerechtigkeit zwischen den Generationen, die heute leben und in Zukunft. Und dieses zweite Konzept der Gerechtigkeit, dieses Zukunftskonzept, das ist in diesem guten Lebenkonzept von Martha Nussbaum noch nicht drin. Sie sagt selber, ich muss daran weiterarbeiten. Und diese Zukunftsverantwortung, die hier aufscheint, die kann ich nur mit einem Konzept sozusagen hereinholen, dass wir im Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften, dem ich seit 25 Jahren angehöre, erarbeitet haben. Wir suchen nach Formen des ökologischen und sozial guten Wirtschaftens für die Zukunft. Und wir haben das Konzept der Vorsorge im Mittelpunkt. Und Vorsorge heißt eben, dass ich, indem ich heute denke, wirtschafte, handle, immer auch die Handlungsfolgen mit berücksichtige. Vorsorgen heißt, ich beziehe mich auf die anderen, auf die Natur, auf andere Menschen. Ich sorge um sie und aus der Sorge sozusagen um die zukünftigen Generationen, die ich mit einbeziehe, kommt praktisch die Vorsorge in der Gegenwart. So, jetzt muss ich das noch mal ein bisschen präzisieren. Wenn ich über Zukunft spreche, dann habe ich eben gesagt, für mich ist Zukunft die Lebenssituation zukünftiger Generationen. Das ist das, was als zukünftige Gegenwart verstanden wird. Zukunft als zukünftige Gegenwart anderer Generationen. Stellen Sie sich vor, wir alle leben in 300 Jahren. Wir müssen dann mit den Folgen dessen leben, was die heutige Generation macht. Das ist das Zukunftskonzept, was ich meine. Wir haben heute ein anderes Zukunftskonzept, sozusagen die gegenwärtige Zukunft. Da wird die Zukunft zum Verschiebebahnhof ungelöster Probleme. Beispielsweise Atomenergie oder Atomabfall. Da gibt es Aussagen auch von sehr renommierten Ökonomen, die sagen, wir haben so viel technischen Fortschritt geschafft. Die zukünftigen Generationen werden auch hierfür eine Lösung finden. Also praktisch die Zukunft als Müllhalde von unserer heutigen Produktion sein. Das meine ich nicht. So, also Zukunft als zukünftige Gegenwart anderer Generationen. Das heißt, das beauftragt mich, in allen meinen Handlungen nachzudenken, was sind eigentlich die Folgen für zukünftiges. Atomenergie zum Beispiel wäre nie angefangen worden, hätten wir in dieser Art vorsorgend gedacht. Vorsorgen heißt nämlich auch mal, etwas nicht zu tun. Und das würde ich Ökonomen jetzt hier sagen müssen, weil die immer rational sein wollen, das wäre ökonomisch rational. Etwas nicht zu tun. Das heißt, eine kurzfristige Maximierungsmöglichkeit zu verlassen für die langfristige Wirkung für zukünftige Generationen. Und das heißt, dieser Vorsorgebegriff im Mittelpunkt, ich spreche von einem vorsorgenden Wirtschaften und auch von einem vorsorgenden Arbeiten. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt mit der Frage, wie sieht denn dieses eigentlich aus? Ich hatte ja schon gesagt, im Zusammenhang mit dem guten Leben, welche Art gute Arbeit daraus folgt. Das reicht aber nicht aus. Ich möchte jetzt mit Ihnen einen Perspektivenwechsel machen, der ist heute natürlich auch schon angeklungen. Und nicht mehr von der Seite des Marktes, sondern von der Seite der Lebenswelt auf das Problem schauen. Von der Seite des Marktes sind die Natur und ist das die unbezahlte Arbeit sozusagen Mittel für Marktzwecke. Ich drehe die Sache um. Ich gucke sozusagen auf den Markt als Mittel für Lebenszwecke. Wenn ich von draußen gucke, aus der Lebenswelt, wird erstens deutlich, dass der Unterschied zwischen bezahlter, unbezahlter, produktiver, unproduktiver Arbeit einfach unsinnig ist. Arbeitsprozesse, die ich in einem Familienzusammenhang, in einer Nachbarschaft mache, in der Öffentlichkeit, die nicht bezahlt werden, sind genauso Arbeitsprozesse wie die, die am Markt verlaufen. Naturprozesse, die außerhalb verlaufen, sind genauso produktiv wie die, die im Markt verlaufen. So, das heißt also, diese Abgrenzung ist von vornherein falsch und im Mittelpunkt meines neuen Arbeitskonzepts steht gerade das, was bisher als sozusagen unproduktiv abgegrenzt worden ist. Es stehen gerade diese lebensermöglichenden Tätigkeiten im Mittelpunkt. Die Sorgenden auf der einen Seite und die Produktivität der Natur. So, jetzt noch zwei Gedanken zu diesem Arbeiten. Zukunftsfähiges Arbeiten wird also vielfältig. Es ist nicht nur Erwerbsarbeit. Wir haben heute in den verschiedenen Diskursen Begriffe wie Sorgearbeit, Eigenarbeit, bürgerschaftliches Engagement, Subsistenzarbeit und so weiter. Es geht um dieses Ganze der Arbeit. Das bleibt dem marktökonomischen Blick verborgen. Das kann ich jetzt aber sehen, wenn ich von außen schaue. Und ich sehe auch, dass praktisch der Marktökonomie vorgelagert eine ganze Care- oder Sorgeökonomie da ist. Ohne die Märkte nie funktionieren würden. Von Anfang an nicht und von Anbeginn nicht. Diese Ökonomie ist immer da, sie wird nur nicht gesehen. Und es wird auch deutlich, das ist jetzt aber schon mehrmals angeklungen, die geschlechtliche Strukturierung dieses dieser verschiedenen Arbeitstätigkeiten. 90% der Arbeiten außerhalb des Marktes sind Frauen und auch die Sorgearbeiten, die inzwischen marktmäßig gemacht werden, leiden unter derselben Abwertung, sind schlecht bezahlt und sind großenteils Frauensachen. Ich will noch was zum Sorgen sagen. Es ist eine Tätigkeit, die nicht auf Maximierung irgendeines Outputs oder Gewinns gerichtet ist, sondern Sorgearbeit ist dann gelungen, wenn sozusagen der Sorgeprozess gelungen ist. Das ist das Ziel. Also diese Sorgeprozesse entziehen sich den Begriffen von Rationalisierung und Effizienz, die wir heute für die anderen Arbeitsprozesse haben. Sie brauchen ganz andere Zeitstrukturen, ganz andere Möglichkeiten. Sie sind auf das Erhalten und Erneuern und Verbessern von Leben gerichtet und nicht auf Warenproduktion. Noch ein Zusatzaspekt dieser Vervielfältigung. Vielfalt von Arbeit bedeutet auch Vielfalt von Zeiten. Wir sind ja heute gewohnt, in einem linearen Zeitmodell zu stehen. Wir stehen alle zu bestimmter Zeit morgens auf, die Kinder werden um 8 zur Schule geschickt. Wir wissen alle, dass sie vor 9 Uhr nicht lernen können, das macht aber nichts, weil das passt zu dem ganzen Industrieprozess. Wir haben sozusagen eine lineare Zeit, die nach Zeit verläuft. Und ich gucke auf die Uhr und weiß genau, aha, ich habe noch 10 Minuten zu reden. Das sind wir gewohnt. Das heißt zum Beispiel im Produktionsprozess, weil ja die Konkurrenz über die Warenpreise geführt wird, dass versucht wird, die einzelne Ware mit so wenig wie möglich Zeit zu produzieren. Daher die Beschleunigung, die innerhalb des kapitalistischen Systems steckt. Innerhalb des Systems wird systematisch Zeit gespart und es wird ja immer mehr produziert und das führt zu Beschleunigung. Wenn ich das Ganze der Arbeit in den Blick nehme, dann habe ich ja auch Lebensprozesse im Bild. Und Leben, und das ganze Bild ändert sich fort. Leben, wissen wir alle, ist Entwicklung, ist Geburt, ist Tod, bedeutet Auf und Ab, bedeutet Rhythmen, bedeutet Zyklen. Das heißt, wenn ich das Ganze der Arbeit in den Blick nehme, muss ich über diesen Lebensprozessen angepasste Zeiten nachdenken. Und das heißt nicht nur, also vielleicht zu vier Bemerkungen dazu, das heißt nicht nur, dass ich über Work-Life-Balances nachdenke, sondern mindestens müsste ich es umdrehen und über Life-Work-Balances nachdenken. Es ist ja ein Unterschied, ob ich die atmende Fabrik, die wir mal hatten, von innen anschaue und da der Atem der Fabrik, ne, bestimmt den Atem der Menschen, oder ob ich von außen schaue und dann bestimmt der Atem der Menschen und hier eben die Lebenszeit der Menschen den Rhythmus der Fabrik. Also was ist eine gute Life-Work-Balance? Wie kann man Zeiten passfähig machen? Das nächste, und wie kann man für die Sorgeprozesse die entsprechenden Zeit schaffen? Für die lebensermöglichenden Prozesse, Kinder können nicht einfach in linearen Zeitrhythmen aufwachsen. Menschen werden nicht gesund, einfach nach bestimmten Zeiten. Sie brauchen ihre Rhythmen. Die Natur braucht ihre Rhythmen, um produktiv zu sein. Sie ist ja produktiv. Sie kann auch viel von uns ertragen, auch an Abfall. Wir müssen ihr nur ihre Zeit lassen. Und als ein Punkt muss ich noch dazu machen, der besonders komplex ist. Es kommen Diskontinuitäten herein. Beispiel ein ganz einfaches. Für mich im Norden, in Bremen, ist es gar nicht so außergewöhnlich. Das Fischen. Diese Quoten der EU führen dazu, dass unsere Fischer an Nord- und Ostsee nicht immer das fischen können, was sie bisher gewohnt waren. Sie dürfen zum Teil Fische gar nicht fischen für 2-3 Jahre. Sie leben aber von diesem Verkauf der Fische. Sie müssen jeden Tag ihre Familie ernähren und so weiter und so weiter. Was machen wir mit diesen Diskontinuitäten? In einem Konzept des Ganzen der Arbeit können wir sagen, dann macht sie so lange andere Tätigkeiten. In einem Konzept der Erwerbsarbeit, ja, die sind arbeitslos. Sie fangen an, das ist jetzt schon der Fall, und die Krabbenfischer machen es schon länger, sie geben auf und verkaufen ihre Brote und die Fischerei stirbt aus, weil wir sie ökologisch schützen wollen. Das heißt, wir sind gesellschaftlich nicht in der Lage, mit diesen Diskontinuitäten umzugehen. Das ist unser Problem. Oder wir haben es jetzt in Deutschland mit dem Klima. Wir haben eine entwickelte Braunkohleindustrie. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Da sind noch zigtausend Arbeitskräfte. Die müssten nach der Klimakonferenz sofort eingestellt werden. Wir wissen alle, was da passiert. Aber was machen wir mit den Leuten? Wir haben keine Fantasie. Dabei haben wir so viele Dinge, die getan werden müssten. Es ist ein gesellschaftliches Versagen. Es hat nichts mit der Natur zu tun. So, Damit ist also, würde ich sagen, mein neues Arbeitskonzept skizziert. Es liegt vor uns, es soll geschlechtergerecht sein, es soll naturgemäß sein, es soll lebensfreundlich sein. Und ja, und wie komme ich dahin? Ist das nicht alles, jetzt komme ich zu meinem vierten Punkt, ist das nicht alles pure Utopie? Sitze ich nicht hier und male eine schöne Welt in einer Welt, die, wie Uli Brandt es gezeichnet hat, gar nicht so schön ist? Ja, es ist Utopie. Aber da gehe ich zu dem alten Bloch zurück. Der sprach vom konkreten Utopismus. Und das, sagt er, ist nicht einfach dieses typische wishful thinking, ach, wir hätten was gern, sondern es ist ein Utopismus, der gedanklich real Mögliches vorwegnimmt. Gedanklich real Mögliches. Mit dem Konzept des Ganzen der Arbeit kann ich das gedankliche Ende dieses Prozesses skizzieren. Aber für den realen Transformationsprozess muss ich an der Realität ansetzen und fragen, was ist denn heute schon, und das real Mögliche entwickeln. Und da habe ich drei Ansatzpunkte, die mir wichtig sind. Das erste, die wirklich ernsthafte, ich würde sagen radikal, wenn radikal nicht so ein ungeliebter Begriff wäre, die radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Wir haben so viel anderes zu tun, wir können uns diese langen Erwerbsarbeitszeiten nicht mehr leisten. Wir brauchen die Zeit für anderes. Wir brauchen die Zeit für die ökologischen Fragen, für die sozialen Fragen, für das Sorgen um andere. Und wir brauchen sie auch für Muße. Wir haben eine Produktivität seit Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht, die riesig ist. Fragen Sie mal, was damals die Produktion von einem Fahrrad kostete und heute an Zeit. Es ist ein Zehntel, ein Fünfzigstel, ein Hundertstel, je nachdem, welche Ware ich nehme. Wir haben uns ganz viel Freizeit erarbeitet. Aber die Freizeit ist falsch verteilt. Wo sitzt die Freizeit bei den Arbeitslosen? Und wenn ich vor denen rede und sage, ihr habt Zeitwohlstand, ne? Ihr habt Muße, dann sagen die, hier, die spinnt ja ein bisschen. Es ist falsch verteilt und die anderen haben zu wenig Zeit. Auch wieder ein Verteilungsproblem, wie sowieso in reifen Gesellschaften. Verteilung, die gesellschaftliche Aufgabe ist, ganz zentral. Also das Erste, Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit würde außerdem dazu führen, dass wir mehr Arbeitsplätze hätten und mehr Menschen einstellen könnten. Das Zweite, Anerkennung und Aufwertung der unbezahlten Arbeit und begleitet von einer Umverteilung. Weshalb? Zunächst braucht es Aufwertung der sorgenden Tätigkeiten, gesellschaftliche Diskurse, die deutlich machen, es geht nicht ohne, Infrastrukturen, die diese Tätigkeiten ermöglichen, wie eben Kindergärten, Kinderkrippen, Altenpflegestützpunkte und so weiter. Aber das Zentrale ist eine Umverteilung. Ich sage mal freundlich, 50% der unbezahlten Sorgearbeit gehört den Männern, aber sie haben es noch nicht eingefordert. Da gibt es keine soziale Bewegung dafür. Wir haben eine Diskussion Frauen an die Spitze, ne, ins Management, aber wir haben nicht eine Diskussion Männer an die Basis. So, das heißt, und diese Umverteilung würde auch zu einer Umwertung führen, weil wir kennen das historisch, dass Prozesse, Arbeitsprozesse, die sozusagen verweiblicht werden, ne, der alte Sekretär, das war ein richtig toller Job, und dann wurde es zu Sekretärin und es war abgewertet. Dass Umverteilungsprozesse auch Umwertungsprozesse bringen. Und es kommt noch etwas hinzu. Denn die Umwertung kann eigentlich, also der Transformationsprozess insgesamt nicht gelingen, wenn nicht auch die Köpfe und Herzen der Menschen erreicht werden. Wer keine Sorgearbeit leistet, sondern sich nur in der Marktökonomie herumtreibt. Also, na gut, ich will jetzt nicht über unsere Finanzmanager reden, die haben wir alle im Fernsehen gesehen nach der Finanzkrise. Wer nur immer über Profitmaximierung nachdenkt, lernt nicht das, was für die Transformation entscheidend ist. Das Hindenken zu anderen, heute und in der Zukunft und auch zur Natur und das Vorsorgen für zukünftiges Leben. So, und noch ein dritter Punkt. Ich suche hier nach Anknüpfungspunkten heute. Wir haben eine Diskussion, eine entwickelte Diskussion um gute Arbeit. Auf der Ebene der ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation, gibt es das Konzept der menschenwürdigen Arbeit, das Decent Work. Und damit geht es um Rechte bei der Arbeit, um Sozialschutz, Sozialdialog, das sind die Begriffe. Das bezieht sich dort im Augenblick nur auf die Erwerbsarbeit, aber im Transformationsprozess ging es auch gerade darum, Kriterien der guten Arbeit für diese bisher abgewertete Arbeit zu entwickeln. Und als zusätzliche Qualität folgt für diese gute Arbeit aus der Perspektive des Vorsorgens ein erhaltendes, ein sorgendes Verhalten gegenüber der Natur. Denn Menschenwürde, die auf Naturzerstörung beruht, ist keine Würde. So, ich komme zum Schluss und Sie werden vielleicht fragen, naja, ganz schön, wer soll das bezahlen? Das ist ja in unseren Breitengraden nun mal die zentrale Frage. Es ist deutlich, dass hier der Lohn als Einkommensgrundlage nicht ausreicht und wir müssen nach anderen Einkommensformen sorgen. Das kann zwar auch ein Teil Selbsttätigkeit sein, also moderne Subsistenz, aber es kann oder sollte und muss vielleicht, das weiß man nicht, die Diskussion wird es zeigen, ein existenzsicherndes Grundeinkommen sein. Und wenn ich über Grundeinkommen spreche, dann meine ich nicht das, was gerade beim Weltwirtschaftsforum diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben. Da ist das Grundeinkommen plötzlich von zwei der Rednern als Lösung angepriesen worden. Lösung wovon? Industrie 4.0. Denn man rechnet damit, dass ganz viele digitale Arbeitslose produziert werden. Was machen wir mit denen? Ja, geben wir denen noch jeden 1.000 Euro, brauchen wir den Sozialstaat nicht mehr, lassen die mal da leben und wir marschieren mit den anderen weiter. Das meine ich nicht. Was ich meine, ist ein emanzipatives Grundeinkommen, was die Basis schafft für diese Befähigung der Menschen. Das ist ein ganz großer Unterschied und in der Debatte muss man diesen Unterschied auch herausarbeiten. So, mein Schlusswort ist jetzt, es wird deutlich, wenn ich über die Transformation des Arbeitskonzepts rede, dann bleibt nichts unberührt. Dann wird deutlich, es geht um andere Geschlechter und Naturverhältnisse, aber es geht auch um eine andere Ökonomie. Es geht um eine Ökonomie, die nicht nur auf die Profitmaximierung ausgerichtet ist, sondern die wirklich fragt, was eigentlich wollen die Menschen haben, was ist Bedürfnisbefriedigung, wie kann ich die Menschen einbeziehen in diese Entscheidung über die Produktion. Es geht, würde ich mal etwas großspurig sagen, um einen neuen Gesellschaftsvertrag für Zukunftsfähigkeit. Und dieser kennt dann eben keine Trennung, Abwertung mehr, sondern über dieses neue Konzept des ganzen der Arbeit werden alle einbezogen. Es gibt keine Arbeitslose, es gibt nur Menschen, die andere Arbeit machen. Und wenn ich von allen spreche, dann spreche ich auch gerade von denen, die gegenwärtig zu uns kommen. Von denen, die aus Verhältnissen fliehen, wo gutes Leben schon gar nicht mehr diskutiert wird, wo ihr existenzielles Leben bedroht ist. Auch um die geht es, wenn ich sage, alle sind einbezogen. Ja, und Sie im BDV, heute ist deutlich geworden, dass Sie erstens sehr viel Erfahrung haben, dass Sie auch schon die Perspektive haben, nicht nur vom Markt auf die Menschen, sondern vom Menschen auf die Märkte zu sagen, wie können wir den Menschen helfen, da teilhaben zu dürfen. Sie wissen auch, dass um die Schattenseiten der Erwerbsarbeitskonzeption, es ist auch schon der Begriff des Ganzen, also ein größerer Arbeitsbegriff gefallen. Und es wurde gesagt, Frau Pöhringer, Sie haben es in Ihrer Einleitung gesagt, Sie seien Pioniere, Sie haben einen Pioniergeist. Und ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie diesen nutzen, um wirklich in dem Transformationsprozess ein starker Akteur für auch zukunftsfähiges Arbeiten zu werden. Und ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Dankeschön.